WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
27. Januar 1850, der Todestag des deutschen Bildhauers Johann Gottfried Schadow.
10 Jahre, 10 Jahre nur, dann ist seine ganz große Zeit schon vorbei, dann übertrumpfen ihn seine Schüler. Aber in diesem einen Jahrzehnt, zwischen 1790 und 1800 ungefähr, da schafft er mit seinem feinen Gespür für klare Formen eine völlig neue Bildhauerkunst. Er hat Figuren den Zopf abgeschnitten, die Löckchen rasiert und den Spitzbart gestutzt. All der überflüssige Rokokoputz, Tressen und Troddeln und andere Tollheiten weg damit. Seine Statuen sind weder pausbackige Engel noch zornige Götter, keine stolzen Helden und keine überfrachteten Allegorien mehr, sondern Menschen.
Johann Gottfried Schadow, Bildhauer, Zeichner, Karikaturist und Kunstgelehrter. Sein wohl bekanntestes Werk, Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor, Berlins Wahrzeichen Nummer 1.
Die Quadriga ist eine schon in der Antike bekannte Figur. Ein zweirädriger Streitwagen mit 4 Pferden davor, häufig von einer geflügelten Siegesgöttin gelenkt. Mit der im Revolutionsjahr 1789 von König Friedrich Wilhelm II. In Auftrag gegebenen Skulptur hat Schadow seinen Ruhm begründet. Denn, so die Kunsthistorikerin Ulrike Krenzlin,
damit ist ja Preußen angebunden an die römische Tradition, an die antike Tradition. Damit ist Schadow gar kein individueller Künstler mehr, er ist ein Symbolschaffer für ein ganzes Land geworden.
Sein berühmtestes Werk, sein bestes ist die wuchtige Quadriga nicht, findet Ulrike Krenzlin.
Ich war ja schon da oben, gerade dieser Frauenfigur, nicht so toll. Das war ja eine unglaublich hohe Leistung, dieses Monumentalwerk zu schaffen, auch im Detail. Ja. Da sind keine feinen Züge. Das Feinste, was da dran ist, und das Beste sind die Pferde. Pferde konnte der.
Im Juli 1793.
Das Brandenburger Tor ist seit 2 Jahren fertig, aber immer noch oben kahl.
1793 wird Schadows knapp 5 Meter hohe, in Kupfer getriebene Skulptur hinaufgehievt. Das lebende Modell für die göttliche Wagenlenkerin kommt übrigens von ganz unten. Ein einfaches Mädchen aus dem Volk soll es gewesen sein. Friederike Jury, die Tochter eines Berliner Nagelschmieds.
Napoleon lässt die Quadriga 1806 nach seinem Einmarsch in Berlin abmontieren. Sie wird nach Paris verschleppt. Beutekunst.
1814 packen sie General Blüchers siegreiche Truppen erneut in Kisten und schicken sie heim in die preußische Hauptstadt. Retourkutsche, kommentieren trocken die Berliner. Johann Gottfried Schadow ist in Berlin geboren und in Berlin gestorben, heute vor 160 Jahren. Sein Leben? Reich an glücklichen Zufällen, reich an Erfolg, aber ebenso reich an Krisen und Enttäuschung.
Sein Vater ist der Hofschneider Gottfried Schadow. Die Taschen des guten Mannes sind meistens leer. Oft bezahlen die Hofbeamten ihre neuen Kleider nicht. Das ist bitter.
Einmal aber, im Falle des Giovanni Battista Selvino, eines Gesellen in der Bildhauerwerkstatt Friedrichs des Großen, da ist so eine ausstehende Rechnung ein wahrer Segen.
Schneider Schadow schlägt dem säumigen Mann vor, seinem Sohn Johann Gottfried kostenlos Zeichenunterricht zu geben. Dann wären sie quitt.
Durch Selvino gelangt der begabte junge Schadow in die Nähe Jean-Pierre Tassards, des Direktors der königlich-preußischen Bildhauerwerkstatt.
Der ist gerade nach Berlin berufen worden, weil ja damals die Hofbildhauerwerkstatt noch bestückt wurde von Ausländern. Deutsche Kunst und Künstler in Preußen, ja, und aber auch in den anderen deutschen Ländern, waren nicht auf dem Niveau von Paris, London, sonst wo. Das ist ja ganz klar. Das war ja ein ganz kleines Popelland Preußen, aber in Paris seit Jahrhunderten ein ganz großes Kunstzentrum. Da bestellte man sich also und bezahlte mit hohen Gagen auch den Tassard in Berlin für 1500 preußische Taler.
Die Kunsthistorikerin Ulrike Krenzlin.
Und in diesem Haus durfte Schadow, der junge 14-Jährige, leben, nur zu Hause schlafen. Das war sensationell. Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten als Kind bei Angela Merkel oder was eben mit wohnen, ja, so bei einem ganz hochgestellten Staatsminister.
4 Jahre verbringt Schadow bei der Familie Tassard. Er darf dem Meister auf die Finger schauen und im Gegenzug für dieses Privileg hilft er den Tassard-Kindern, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Um 1782 wird Schade offiziell in der Hofbildhauerwerkstatt eingestellt. Und was für eine Aussicht! Jean-Pierre Tassart sehe ihn, den Sohn eines Schneiders, gerne als Schwiegersohn.
Da hat der Tassart gesagt, das ist toll, dass wir den jungen Schadow haben. Wir könnten die Beziehung zu unserer Familie noch mehr stärken, dann wäre er auch disponiert, später mal meinen Posten zu kriegen, wenn er meine Tochter heiratet, Felicité.
Doch was tut der junge Mann?
Er wollte diese Felicité einfach nicht heiraten. Das war für ihn zu viel, da war auch das Karrieredenken zu Ende.
Schadow ist nämlich längst in eine andere verliebt. Marianne de Videls stammt aus Wien, ist 26, also 6 Jahre älter als er, und hat eine bewegte Vergangenheit. Wegen eines unehelichen Kindes musste sie ins Kloster gehen. Der Vater hat die Tochter schließlich herausgeholt und nach Berlin gebracht, wo sie Schadow im Salon der Henriette Herz begegnet. Für beide ist es die große Liebe.
Aber es kam dann auch echte Lebenskatastrophen. Diese Liebe war nicht zu verwirklichen in diesem Dienst, denn Schadow war ja schon im Staatsdienst. Er konnte die nicht einfach heiraten.
Eine Frau mit einem illegitimen Kind, eine zum Katholizismus konvertierte Jüdin dazu, er aber Protestant.
Ja, er ist dann einfach geflohen.
Mit seiner Geliebten.
Es ist so eine Flucht wie die von Goethe aus Karlsbad nach Italien.
Mit einem bedeutenden Unterschied.
Goethe hatte das Geld, aber der hatte doch keinen Pfennig Geld.
Über Prag reist das Paar zu den Eltern de Videls nach Wien. Die sagen den beiden,
fahrt wohin ihr wollt, bloß hier weg aus Wien und ihr kriegt so viel Geld, wie ihr braucht.
Was für ein Glück im Unglück Schadow doch hat. Wieder einmal. Mariannes Vater ist einer der reichsten Juweliere ganz Wiens. Mit dem Geld seines Schwiegervaters, der er am Ende dann doch wird, nachdem Schadow konvertiert ist zum Katholizismus, mit einer überaus großzügigen Zuwendung kann sich Schadow einen 2-jährigen Rom-Aufenthalt leisten. Er nutzt ihn zu Studienzwecken und gewinnt, völlig überraschend, sogar einen der angesehensten Kunstpreise Roms.
Und in Berlin unterdessen? Aufbruchstimmung. Friedrich der Große ist 1786 gestorben. Eine Epoche zu Ende.
Unter dem neuen König, Friedrich Wilhelm II., wird die noch von Friedrich angestoßene Reform der Akademie der Künste umgesetzt. Federführend ist Staatsminister von Heinitz.
Der hat sich gesagt, mit den Franzosen, mit den Ausländern hören wir jetzt auf. Wir haben jetzt unsere eigenen Künstler.
Den jungen Schadow zum Beispiel. Heinitz holt ihn zurück nach Berlin. Es bedarf einiger Mühe, auch kleinerer Intrigen, denn Schadow, erst 23, gilt als viel zu jung. Außerdem muss er zurück zum Protestantismus konvertieren, um wieder in den preußischen Staatsdienst aufgenommen zu werden. Doch schließlich
am 5. November 1787
fährt Schadows Kutsche mit ihm, Ehefrau Marianne und Söhnchen Rudolf durchs Hallische Tor in Berlin. Schadow ist wieder da. Und wie?
Als wenige Monate später unvermutet sein einstiger Lehrmeister Tassart stirbt, bietet man Schadow die Leitung der Hofbildhauerwerkstatt an. Nun hat er doch Tassarts Posten, auch ohne eine Ehe mit Felicité, der Tassart-Tochter.
Schadows erster großer Auftrag, noch vor der Quadriga auf dem Brandenburger Tor, ist etwas heikel. Ein Grabmal für den vermutlich ermordeten Grafen von der Mark, einen unehelichen Sohn Friedrich Wilhelms II., den dieser sehr geliebt haben soll. Für Ulrike Krenzlin zählt die Marmorstatue des 7-jährigen Knaben auf seinem Sarkophag zu den schönsten Werken Johann Gottfried Schadows.
Er hat den Tod als Schlaf dargestellt, und zwar so süß und so schön, dass sie sich eigentlich nichts lieber wünschen, als ein Kind so zu sehen oder den Tod so zu sehen. Das gab es vorher nicht. Vorher war der Tod mit der Fackel, über irgendwelche Symbole von der Antike her verständlich.
Auf einem Relief unterhalb des Sarkophags hat Schadow noch diese altvertraute Bildersprache benutzt.
Kronos zieht den Kleinen weg, die Unterwelt. Ja, da wird ja auch alles erzählt, was bis dahin den Tod ausmacht. Aber da oben liegt er auf dem Sarkophag, der Marmor. Diese Kunst, den Marmor so zu behandeln, ein Schmelz, dieses kleine Mäntelchen und der kleine Säbel, der da liegt, das ist Wahnsinn. Diese Hände, Patschhände, genau dem Alter entsprechend, wo sozusagen gar nicht das Leben raus ist, sondern ja, der Tod ist ein Schlaf.
1793. Aus Anlass der bevorstehenden Doppelhochzeit des Kronprinzen und seines Bruders mit den bildhübschen Schwestern Luise und Friederike entsteht Schadows sogenannte Prinzessinnengruppe.
Allerdings, ganz schön mutig vom Künstler, die beiden jungen Mädchen sehen gar nicht aus wie vornehme Prinzessinnen.
Stellen Sie sich vor, wie kühn das war.
Wie kühn zu sagen.
Eine Frau ist schön, wenn ihr Körper schön ist. Wenn sie auch die Kleider dazu hat und wenn sie ganz unprätentiös dasteht. Das hat es überhaupt nicht gegeben. Eine Frau ist verpackt in Kleidern, ist zu bis oben hin.
Ein nackter Hals, ein reizendes Dekolleté, eine Andeutung von Brüsten gar oder von wohlgeformten Schenkeln. Unmöglich, findet auch Friedrich Wilhelm III., der Gatte der schönen Luise.
Also denn eben eine Frau so darzustellen, so zu präsentieren, kommt nicht in Frage. Was heißt das? Das Werk wird weggestellt. Das stand im Berliner Stadtschloss, irgendein Gang. Und es hat dieses Werk niemand gesehen. Das ist natürlich eine Tragik. Ja, das hat auch gar nicht künstlerisch gewirkt. Sondern es ist für die Öffentlichkeit sichtbar geworden, erst 100 Jahre später.
Heute ist Schadows Prinzessinnenstandbild ein Publikumsmagnet der alten Nationalgalerie auf der Berliner Museumsinsel. Als 1810 Königin Luise im Alter von nur 34 Jahren unerwartet stirbt, erhält nicht Schadow, sondern sein Schüler Christian Daniel Rauch den Auftrag zum Grabmal. Die Kunsthistorikerin Ulrike Krenzlin erklärt, warum.
Wissen Sie, die Zeit war vorbei. Schadow ist 1764 geboren. 1810 war die Zeit, wo das, was Schadow bringen konnte, und aus dieser Krise heraus, mit dieser Heirat, mit dieser ganzen Aufstieg, ja, das konnte nicht länger gehen. Die nächste Generation, das ist dann Rauch, über eine Generation jünger, der hat dann nicht mehr diese Kämpfe gehabt, der hatte eine ganz andere Voraussetzung, Schönheit darzustellen.
Schadow war mit seinem Prinzessinnen-Denkmal seiner Zeit voraus und kam deshalb nicht an.
Hätte man ihn gefeiert damit, wäre vielleicht diese Feinheit, diese Weiblichkeit weitergegangen. Aber man schnitt das ab, sodass er sich sagt, nee, so weit kann ich ja gar nicht gehen. Also kommt es naturgemäß erst in der nächsten Generation und noch schöner. So schön, es ist weltschön, was danach kam nach Schadow. Aber er hat die Grundlagen gelegt. Insofern würde ich nicht sagen, ob das gerechtfertigt ist. Das sind die Gesetze der Zeit und des Lebens.
In Paretz, einem der Sommerwohnsitze der toten Königin, versucht sich Schadow noch an einem Relief für Luise. Aber, so Ulrike Krenzlin,
das Relief, es ist wie ein Rückfall in irgendwelche Zeiten. Da hängt die so rum und es ist überhaupt nichts. Man könnte faktisch heulen, wenn man das sieht.
Das Nachlassen seiner Schaffenskraft kann Schadow zunächst nur schwer akzeptieren.
Was denken Sie, was ein empfindlicher Mensch, und Schadow war ein empfindlicher Mensch, dabei erleidet?
1810, 1811 ist er monatelang krank.
Als er merkte, dass Rauch ihm das wegnimmt, das waren für ihn genauso solche Krisen wie am Anfang. So, und da hat er sich gesagt, aber ich bin der erste Hofbildhauer. Ihr werdet euch wundern, was jetzt kommt.
Was noch kommt? Immerhin 4 weitere Lebensjahrzehnte.
Erstens mal kamen die Aufträge weiter für Grabmäler. Da konnte er ewig arbeiten, ja. Grabmäler für die ganzen Adligen. Und dann war natürlich der Krieg. Da war auch so eine Pause. Dann hat er gesagt, und schreiben. Ich bin ja ein Schriftsteller. Na gut, da mache ich eben jetzt Schriftliches. Da schreibe ich die Kunstwerke und Kunstansichten, meine Biografie, und dann werde ich alles das, was ich erlebt habe, aufschreiben und denen stecken.
Das hat Johann Gottfried Schadow dann auch getan. Eine böse Abrechnung sind seine biografischen Notizen aber nicht. Am Ende seines langen Lebens hat er die Enttäuschung über Christian Daniel Rauchs Triumph verwunden. Was bleibt? Ein köstliches Bonmot.
Mein Ruhm,
schreibt Schadow,
mein Ruhm ist in Rauch aufgegangen.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de